Wenn ich heute Morgen auf der Kanzel vielleicht etwas schief stehe zwischendurch, dürfen Sie sich nicht wundern. Es liegt an einer kleinen Sportverletzung von gestern. Und hoffe ich, dass ich mit meinen beiden Beinen hier durchhalte. Das nur vorab. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Manchmal, da ändert sich ganz viel in ganz kurzer Zeit. Das gilt für einzelne Personen, aber das gilt auch für die ganz große Geschichte. Es gibt Umbruchzeiten, da wandelt sich die Welt innerhalb weniger Monate oder gar Wochen mit einem Tempo, das sich vorher niemand vorstellen konnte. In der Geschichte unseres eigenen Volkes liegt das ja noch keine 20 Jahre zurück. Und alle, die damals schon gelebt haben, die werden sich noch daran erinnern, als sei es gestern gewesen. Die Öffnung der Mauer im November 1989, der Zerfall des Warschauer Paktes, die Wiedervereinigung Deutschlands, das Ende des Kalten Krieges zwischen Ostblock und Westblock. Manfred Siebald hat ein Lied über diese Ereignisse geschrieben. Und darin sagt er, über Nacht kann sich vieles ändern, alte Lehren melden den Bankrott, die Gedanken tasten nach Geländern, wohl dem, der einen Halt hat bei Gott. Solche Umbruchzeiten gibt es immer wieder. Und die Menschen, die dann leben, müssen sich neu orientieren. Sie müssen sich auch neu sortieren. Müssen sich auf die neue Situation einstellen, müssen sich mit ihr zurechtfinden, müssen Position dazu beziehen. Manche werden in unangenehmer Weise an frühere Aussagen erinnert, die sie gemacht haben und die jetzt plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Eine solche Umbruchzeit, nur noch viel dramatischer, erleben auch die Menschen in der Apostelgeschichte. Die Gegner Jesu hatten gedacht, mit der Kreuzigung sei der Spuk vorbei. Aber dann war es doch nicht so. Sie hatten gehofft, ja, dann kehrt schon die alte Ruhe wieder ein und es läuft alles wieder in den gewohnten Faden wie vorher. Aber das ganze Gegenteil war der Fall. Und gerade in unseren Versen heute Morgen, Apostelgeschichte 5, Abvers 12, da ahnen wir etwas von dem Tempo und von der Dynamik, mit denen die Jesusbewegung sich in Jerusalem ausgebreitet hat und weit über Jerusalem hinaus. Und plötzlich müssen sich die Zeitgenossen neu sortieren. Plötzlich müssen sie sich fragen, wo stehe ich eigentlich? Wie stelle ich mich dazu? Bin ich dafür? Bin ich dagegen? Kann ich mich raushalten? Soll ich erst mal abwarten? Das ist hochinteressant. Wir werden uns heute diese Umbruchphase genauer ansehen und wir werden sehen, dass es für die Zeitgenossen der Jünger offensichtlich unheimlich schwer war, nicht in irgendeiner Weise mit den Auswirkungen dieser Revolution in Berührung zu kommen. Es wird ja manchmal von Kritikern gesagt, na ja, so große Wirkung hat ja diese ganze Jesusgeschichte damals gar nicht gehabt. Das waren vergleichbar kleine Wellen, die das schlugen. Ein paar Leute waren davon betroffen. Nein, nein. Die Quellen sagen etwas völlig anderes. Es schlug große Wellen. Und vieles ist, was die Begleitumstände angeht, damals natürlich ganz anders gewesen als in unserer Situation heute, 2000 Jahre später. Und doch will Gott auch zu uns durch diese Verse reden. Können auch wir für unsere Situation als Christen, für unsere großen Kämpfe und unsere kleinen Kämpfe, aus jenen Tagen eine Menge lernen und eine Menge Kraft schöpfen. Gehen wir also schnell hinein in diesen Bericht des Lukas. Heute wollen wir einen größeren Zusammenhang studieren, weil der Text sich dafür anbietet. Und fragen wir, was war das Besondere an jener Umbruchzeit? Wodurch war sie in besonderer Weise gekennzeichnet? Unmittelbar vorher geschah ja die Tragödie um das Ehepaar Ananias und Sapphira. Die hatten die Gemeinde in finanzieller Hinsicht belogen. Und Gott hatte gleich am Anfang dieser noch jungen Gemeinde klargemacht, Leute, mit Sünde ist nicht zu spaßen. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen. Nehmt die Sünde ernst, deckt die Sünde auf und räumt die Sünde aus. Das war besonnen und konsequent so gehandhabt worden mit diesem Ehepaar Ananias und Sapphira. Da endete unser Text letztes Mal. Und in der Folge gab es ein großes Erstaunen und Erschrecken über den Ernst Gottes, über die Heiligkeit Gottes, aber auch über seine Macht. Und der Bericht endete mit diesen Worten aus Vers 11, und es kam eine große Furcht, also eine große Ehrfurcht und ein großes Erschrecken vor Gott über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Aber Gott hat nicht nur als Richter sehr sichtbar eingegriffen, sondern auch als Arzt und Helfer. Und davon erzählen jetzt die nächsten Verse, es sind die ersten, die Sie auf Ihrem Zettel haben, 12 bis 16. Da heißt es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander, also in diesem Umfeld des Tempels, wie wir immer wieder gesehen haben. Von den anderen aber, von denen, also die nicht zur Gemeinde gehören, wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen. Doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen. So, dass sie die Kranken sogar auf die Straße hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Das ist das erste Phänomen, das uns in dieser Umbruchzeit begegnet. Erstens der offene Himmel. Das ist unser erster Punkt heute Morgen, der offene Himmel. Das ist das erste Phänomen dieser Umbruchzeit. Diese Grenze zwischen Himmel und Erde scheint für kurze Zeit irgendwie durchlässiger zu werden. Gott greift in einer direkten, in einer sichtbaren Weise in unsere Wirklichkeit ein. In einer massiven Weise, wie das vorher und auch nachher in dieser Intensität nie wieder der Fall war. Die Jesuszeit und die Apostelzeit stechen hier ganz, ganz deutlich heraus. Das kann man nachweisen. Und hier wird eben in Vers 12 berichtet von den Zeichen und Wundern, die durch die Apostel geschah. Und Vers 13 bringt dann diese erstaunliche Doppelreaktion, dass sich die Leute einerseits angezogen fühlen davon, aber dass sie auch großen Respekt haben. Also es ist beides. Sie trauen sich fast nicht, der Gemeinde zu nahe zu kommen. Und sie finden das doch faszinierend, was da geschah. Das hat man in der Theologie dann immer wieder genannt, das Faszinosum et Tremendum. Also es zieht an und es erschreckt zugleich. Gott ist nicht harmlos, das merken die Menschen. Und dann baut sich eine fast abergläubische Erwartung auf, vielen Dank, eine fast abergläubische Erwartung auf. Wenn schon der Schatten des Petrus, Vers 15, da entlang kommt, meinen manche, dann reicht das schon aus, um geheilt zu werden, nur vom Schatten, wenn man vom Schatten des Petrus getroffen wird. Hier steht nicht, dass sie wirklich durch den Schatten des Petrus geheilt wurden. Das steht hier nicht, aber es zeigt doch etwas vom Ansehen der Apostel und von ihrer Prominenz. Und Vers 16, auch aus dem Umland, aus den umliegenden Städten und Ortschaften werden Leute jetzt rangekarrt und die Kranken hingebracht zu den Aposteln und sie heilen sie im Namen Jesu. Und das geschieht offensichtlich unabhängig vom Glauben. Hier steht, sie wurden alle geheilt, Vers 16. Flächendeckend. Das ist hocherstaunlich. Und auch dämonisch Belastete werden wieder in Ordnung gebracht. Ich bitte nochmal zu sehen, es handelt sich hier nicht um eine wundertätige Gemeinde, sondern um wundertätige Apostel. Also nicht jeder in der Gemeinde konnte irgendwie Wunder tun, sondern es ist ganz stark auf die Apostel und ihre engste Mitarbeiterschar konzentriert. Und wir fragen, warum dieser offene Himmel? Nun, Gott unterstreicht die besondere Qualität dieser Wendezeit. Gott lässt die Grenze plötzlich durchlässiger werden, um deutlich zu machen, ich bin jetzt wirklich da und ich bin euch näher als jemals zuvor, seitdem Jesus da ist. Diese Zeit, in der mein Sohn da ist, ist die große Wende der Weltgeschichte. Das unterstreicht Gott durch diese besonderen Ereignisse. Und er gibt einen Ausblick auf den Himmel. Er öffnet gewissermaßen ein Fenster in die Zukunft. Er sagt, Leute, so wird es sein in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. dann wird es kein Leid mehr geben, keine Krankheit. Dann werden wirklich alle, die dort dabei sind, ganz umfassend heil sein. Dann wird alles gut sein. Dann gibt es keine Not mehr. Darauf dürfen sich alle freuen, die dazugehören. Und er beglaubigt nochmal besonders die Apostel. Und Paulus hat ja später geschrieben, auch Zeichen der Apostel sind auch durch mich geschehen. Also es gab besondere Apostelzeichen und damit wollte Gott sagen, Leute, das sind die entscheidenden Männer jetzt. Was diese Männer, was diese Apostel euch sagen und was sie in der Bibel aufschreiben, das ist wirklich mein Wort. Und darum dieser offene Himmel in dieser Situation. Und dann das Entscheidende in Vers 14, immer mehr wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Das ist das Beste. Mitten in diesen Umbrüchen, da fragen viele Zeitgenossen genauer nach. Da nehmen sie die Predigt der Apostel ganz ernst. Da bleiben sie nicht bei all diesen spektakulären Begleiterscheinungen stehen, sondern sagen, worum geht's denn eigentlich? Wer ist dieser Jesus? Warum brauche ich ihn? Und sie bekehren sich zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Erlöser und sie werden Christen. Und das ist das herausragende Merkmal des offenen Himmels. Viele Menschen werden Himmelsbürger durch den Glauben an Jesus. Sie werden Kinder Gottes. Sie finden zum lebendigen Glauben. Sie sehen nicht nur, wie es mal im Himmel sein wird, sondern sie kommen schon hinein. Sie bekommen gewissermaßen das Anrecht, einmal im Himmel dabei zu sein. Also das ist das entscheidende Phänomen dieser Umbruchzeit, der offene Himmel. Und kein Wunder, dass es die Gegner Jesu mit der Angst zu tun bekommen, dass der Neid bei ihnen aufblitzt und dass dann auch der Zorn ihr Herz fest umklammert. Und davon lesen wir weiter in den Versen 17 und 18. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Auf den offenen Himmel reagieren diese Leute mit offenem Hass. Und das ist das zweite Phänomen dieser Umbruchzeit. Zweitens, der offene Hass. Es ist eine typische Erfahrung, die wir schon früher in der Apostelgeschichte entdecken konnten. Gemeindewachstum bedeutet, dass es auch immer Widerstände gibt. Es gibt kein echtes geistliches Gemeindewachstum ohne Widerstände, ohne Schwierigkeiten, ohne Gegenwehr. Und hier werden nun besonders die Sadduzäer genannt. Die Sadduzäer waren ja nur eine Religionspartei von mehreren, aber die Sadduzäer standen der christlichen Gemeinde besonders kritisch gegenüber. Das sehen wir also gerade in der Apostelgeschichte immer wieder. Die Pharisäer sind teilweise wesentlich sympathischer. Die Sadduzäer sind das Hauptproblem. Und ich erinnere nochmal dran, was diese Sadduzäer ausmachte. Sie waren politisch einflussreich. Sie paktierten mit der römischen Besatzungsmacht. Sie waren finanziell mächtig, weil hinter ihnen die meisten adligen und reichen Familien standen, Israels. Und sie waren theologisch liberal. Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Sie glaubten nicht an die Existenz von Engeln. Sie hatten ihre Schwierigkeiten mit den Wundern. Das waren so die Rationalisten der Jesuszeit. Dafür standen die Sadduzäer, also nichts Neues unter der Sonne. Und bis dahin hatten sie nun versucht, diese aufstrebende Jesusbewegung möglichst unauffällig und diplomatisch unter Kontrolle zu halten. Das hatten wir auch in Kapitel 4 gesehen. Sie hatten ihnen so ja ein vorsichtiges Predigtverbot ausgesprochen. Und es war auch zu dem Zeitpunkt nicht einfach, brutal gegen die Apostel vorzugehen. Warum? Weil einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung noch zu groß war. Klar, wenn die so viele Leute gesund gemacht haben, dann fand man die auch gut. Dann hätte man es auch nicht zugelassen, wenn die einfach jetzt beiseite geschafft worden wären. Und das steht ja auch hier in unserem Text in Vers 13. Das Volk hielt viel von ihnen. Und in Vers 26 wird es nochmal gesagt, die Gegner fürchteten sich vor dem Volk, wenn sie zu hart gegen die Apostel vorgingen. Also noch stehen sie unter dem Schutz ihres guten Rufes. Und das macht es den Sadduzäern schwer, aber immer größer wird ihr offener Hass. Und wir fragen, warum dieser Hass? Warum öffnen sie sich nicht für das Evangelium? Warum kehren sie nicht um zu Jesus? Und das Motiv steht hier in Vers 17. Sie waren von Eifersucht erfüllt. Das hatte übrigens schon Pilatus bei den Gegnern Jesu gemerkt. Schon von Pilatus wird gesagt, er merkte, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten, den Jesus. Und genauso ist es hier. Den Sadduzäern geht es nur um sich selbst. Den Sadduzäern geht es nur um ihre Position. um ihr altes Leben, das sie nicht loslassen wollen, um ihren Einfluss beim Volk. Sie drehen sich nur um sich selbst. Und dieses alte Leben der Sadduzäer, das wird durch Jesus in Gefahr gebracht. Und das ist bis heute so. Wenn ein Mensch dem Herrn Jesus Christus begegnet und der Botschaft des Evangeliums, dann kommt sein altes Leben ohne Jesus in Gefahr. Wer bisher ohne Jesus gelebt hat und dann mit Jesus lebt, der bekommt einen neuen König, einen neuen Herrn. Der bekommt ein ganz neues Leben. Und der kann nicht einfach in den alten Gleisen so weiterfahren. Das geht nicht. Und wer das merkt, wenn ich mit Jesus ernst mache, dann wird mein Leben verwandelt. Dann kann ich nicht einfach tun, was mir so gerade richtig erscheint. Dann habe ich einen neuen Steuermann an Bord, der mir die Richtung vorgibt. Einen Captain, der für mich sorgt, der es gut mit mir meint, aber der meinen Weg führt. Und wenn jemand merkt, das kommt, wenn Jesus kommt in mein Leben, dann führt das oft zur Ablehnung. Dann geht man wieder auf Distanz. Dann sorgt man dafür, dass Jesus nicht zu viel Einfluss über mein Leben bekommen darf. Und so ist es auch hier. Und was machen sie? Sie packen die Apostel jetzt ins öffentliche Gefängnis, Vers 18. Und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Beim ersten Mal in Kapitel 4, da hatte man das noch anders gemacht. Da hatten sie die Apostel über Nacht verhaftet und hatten sie so in die Arrestzelle der Tempelpolizei gesteckt. Das ist so ähnlich wie jetzt bei der Europameisterschaft in Österreich und in der Schweiz. Da gibt's ja auch so provisorische Gefängnisse. Und randalierende Fans werden dann bis zur Ausweisung in diesen provisorischen Knasteinheiten festgehalten, bis zur Ausweisung oder bis zur Ausnüchterung, je nachdem. Und so ähnlich waren auch die Apostel beim ersten Mal in Kapitel 4 noch in einer Arrestzelle untergebracht, der Tempelpolizei. Aber jetzt ist das was anderes. Sie hatten ja damals diese Verwarnung bekommen, diese Rechtsbelehrung erhalten. Ihr dürft hier nicht mehr über Jesus predigen. Wenn ihr das nochmal macht, geht's euch schlecht. Kein weiteres Predigen über Jesus. Und sie haben sich nicht dran gehalten. Und so werden sie jetzt beim öffentlichen Predigen wieder erwischt. Sie sind Wiederholungstäter. Zu Widerhandlung trotz besseren Wissens. Und jetzt schmeißt man sie ins richtige Gefängnis und sie müssen mit einem schwerwiegenden Prozess rechnen. Der offene Hass der Sadduzäer tobt sich an ihnen aus. Und wir wissen nicht, wie lange sie da in ihrer Zelle gesessen und gebetet und gebangt haben. Und dann passiert etwas Sensationelles, was auch in diese Umbruchssituation hineingehört. Sehen Sie Vers 19. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus. Und er sprach, geht hin und tretet im Tempel auf und redet alle Worte des Lebens zum Volk. Tretet im Tempel auf, sagte der Engel. Das ist jetzt das Dritte, was wir hier sehen. Die offene Haustür. Erstens der offene Himmel, zweitens der offene Hass, drittens die offene Haustür. Wir werden auch im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte noch auf manche interessante Türen stoßen. Diese hier müsste eigentlich fest verschlossen bleiben. Die Haustür des Gefängnisses. Aber was geschieht? Gott greift hier sofort ein. Es ist so, als ob Gott gleich deutlich machen wollte, Leute, keine religiöse Macht und keine weltliche Macht kann meine Apostel stoppen. Und so greift Gott sofort ein. Gott zeigt, wer das Sagen hat in dieser Geschichte und in der Geschichte überhaupt. Gott lässt es nicht zu, dass die Haustüre des Gefängnisses verschlossen bleibt. Und er hat einen dringenden Auftrag. Der Engel formuliert das so, redet zum Volk alle Worte des Lebens. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung des Evangeliums. Worte des Lebens, Worte, die zum ewigen Leben führen. Worte, die unser Leben verändern. Worte, die unser Leben heil machen. Worte, die Vergebung in unser Leben hineinbringen. Redet diese Worte öffentlich im Tempel. Die Behörden hat gesagt, haltet die Klappe von Jesus. Und der Engel sagt, redet. Und jetzt, gehen Sie zurück an den Ort, wo man Sie festgenommen hatte. Das ist das Gute. Sie schlagen sich jetzt nicht in die Büsche. Sie sagen nicht, naja, gerade nochmal freigekommen und jetzt hauen wir ab. Sondern Sie gehen fröhlich an den Ort zurück, wo man Sie gekidnappt hätte, wo man Sie festgenommen hatte. Das steht im Vers 21. Als Sie das gehört hatten, gingen Sie früh morgens in den Tempel zurück und lehrten. Und jetzt, so ab 21, 22 kommt ein kleiner Abschnitt. Wissen Sie, der ist auch zum Schmunzeln. Es gibt ja ernste Situationen, die dennoch eine humorvolle Seite haben. Und es sollte mich nicht wundern, wenn auch Lukas diese nächsten Verse mit einem gewissen Lächeln geschrieben hätte. So als ob hier der Humor Gottes durchkäme. Sehen Sie mal, die Hohepriester aber, ab 21, und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, wurden sie betreten. Da steht im Griechischen das Wort für Aporie. Sie wurden hilflos. Sie erlebten eine für sie ganz unauflösbare Situation. Sie wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Das ist die Situation. Da glaubte man, die Apostel sicher hinter Gittern. Aber sie waren nicht nur dem Gefängnis entkommen, sondern sie taten genau das, was das Synhedrium am meisten befürchtete, nämlich sie predigten. Sie hatten sich nicht einfach aus dem Staube gemacht, sondern sie waren dahin zurückgekommen, wo sie die größte Wirkung mit ihrer Predigt hatten. Und wissen Sie, was die besondere Ironie daran ist? Die Sadduzäer glaubten ja nicht an die Existenz von Engeln. Und ausgerechnet ein Engel hatte die Apostel herausgelassen. Das war ein Faktum. Das Ergebnis war ein Faktum, mit dem sie sich auch auseinandersetzen mussten. Und sie können jetzt nicht mal hart durchgreifen, das wissen Sie, Vers 26, weil der öffentliche Protest dann zu stark wäre. Sie fürchten sogar vom Volk gesteinigt zu werden, wenn sie zu hart durchgreifen gegen die Apostel. Also Vers 27 versuchen wir es nochmal mit Einschüchterung. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Haben wir euch das nicht immer wieder eingetrichtert? Und merken Sie, die nehmen nicht mal mehr den Namen Jesus in den Mund. So als ob sie Angst vor dem Namen Jesu hätten, von dem wir eben dieses wunderbare Lied gehört haben. Es ist in keinem anderen Heil. Sie trauen sich das nicht mal mehr zu sagen. Sie sagen nur noch, wir hatten euch doch gesagt, nicht mehr in diesem Namen zu reden. Sie wagen es nicht mal mehr, Jesus auszusprechen. Und dann machen sie den Jüngern ein unfreiwilliges Kompliment. In Vers 28, da sagen sie, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Ach, wenn man das doch auch von uns einmal sagen würde. Ihr habt Hannover erfüllt mit eurer Lehre. Das wäre das Schönste, was man uns sagen könnte. Ihr habt Niedersachsen erfüllt mit eurer Lehre. Also mit der Lehre von Jesus. Möge Gott schenken, dass das immer mehr geschieht. Denn es ist ja nicht unsere Lehre, es ist ja seine Lehre. Und dann folgt dieser interessante Zusatz am Ende von Vers 28, und ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Das ist eine seltsame Formulierung, das war ein knallharter Vorwurf. Das hieß, ihr wollt uns dafür verantwortlich machen, dass Jesus starb, und ihr wollt uns dafür büßen lassen, dass Jesus gestorben ist. Nun, das erste ist richtig, das zweite ist falsch. Natürlich hat Petrus immer wieder gesagt, ihr habt ihn mitgekreuzigt. Aber ihr sollt ja gerade nicht dafür büßen, sondern Jesus hat ja für euch gebüßt. Ihr sollt nur Buße tun. Und wahrscheinlich hatten die Sadduzäer verdrängt, was die aufgehetzte Menge am Tag der Kreuzigung damals skandiert hatte in Matthäus 27, Vers 25. Wissen Sie, was die gerufen hatten? Die hatten gerufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das hatten sie gerufen, als Pilatus sich aus der Verantwortung stehlen wollte mit dem Satz, ich bin unschuldig am Tode dieses Gerechten, jetzt ist es eure Sache. Und da haben sie ganz frech gesagt und ganz trotzig, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Mit dieser Verantwortung für die Kreuzigung Jesu haben wir kein Problem. Die können wir gerne auf uns nehmen, das kann uns nichts ausmachen. Wir sind gern verantwortlich dafür, dass Jesus gekreuzigt wird. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Aber jetzt, wenige Wochen später, war Jesus auferstanden. Und die Jesusgemeinde zeigte eine erschreckende Lebendigkeit. Und da erweist sich dieser gewagte Satz plötzlich als eine Art Selbstverfluchung. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wissen Sie, wenn Petrus frech gewesen wäre, dann hätte er jetzt sagen können, ihr bekommt doch jetzt nur, was ihr gewollt habt. Ihr habt doch gesagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ihr kriegt doch nur, was ihr wollt. Und es ist erstaunlich, das ist ganz erstaunlich, dass der hohe Priester und seine Leute jetzt von diesem dreisten Satz, den sie mit gewissermaßen forciert hatten, dass sie von dem nichts mehr wissen wollen. Sie sträuben sich jetzt mit Händen und Füßen dagegen, dass Jesu Blut über sie kommen könnte. Warum? Weil sie inzwischen ahnen, wie gefährlich Jesus Christus ihnen werden könnte. Jetzt würden sie es nicht mehr so leichtfertig sagen und es ist auch nicht mehr viel von ihrer Selbstgewissheit geblieben. Aber trotzdem, richtig verstanden, liebe Gemeinde, könnte denen ja gar nichts Besseres passieren, als dass Jesu Blut über sie kommen möge. Nämlich in dem Sinne, wie es die Apostel dann gepredigt haben, dass Jesu Blut unsere Sünden bedecken muss, wenn wir Frieden mit Gott haben wollen. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und wer sich auf seinen Opfertod beruft, wer sagt, du hast dein Blut auch für mich vergossen, so wie wir es jetzt ja im Abendmahl auch wieder uns vor Augen führen werden, der bekommt Vergebung seiner Schuld. Dein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das ist recht verstanden. Das wichtigste Gebet, was wir sprechen können. Und ich frage Sie persönlich, ist Jesu Blut schon über Ihr Leben gekommen? Ist es schon so bei Ihnen passiert, wie es Paul Gerhardt in seinem berühmten Lied geschrieben hat? Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Glauben Sie, dass das Blut des Herrn Jesus Christus auch für Sie geflossen ist? Dass er sein Leben geopfert hat am Kreuz von Golgatha, damit Sie Vergebung für Ihre Sünde bekommen können? Damit sie einmal die Ewigkeit nicht in der Hölle, sondern im Himmel verbringen können. Dass sie Kind Gottes werden können, Bürger des Himmels. Ist Jesu Blut schon über ihr Leben gekommen? Und dann geht es schon weiter. Sehen Sie, die Apostel verstecken sich keine Sekunde lang. Der Engel hatte ihnen eine offene Haustüre besorgt aus dem Gefängnis heraus. Und sie nutzen das jetzt für eine offene Herausforderung. Das ist das vierte Phänomen dieser Umbruchzeit. Viertens, wenn Sie mitschreiben, die offene Herausforderung. Nach dem offenen Himmel, dem offenen Hass, der offenen Haustüren und die offene Herausforderung. Gottes Leute fordern ihre Umwelt öffentlich heraus. Das geschieht hier. Offen heißt jetzt hier erstmal öffentlich. Und es ist erstaunlich, wie sich dieser Aspekt durch die ganze Apostelgeschichte hindurchzieht. Sie verstecken sich nicht in irgendwelchen Hinterhöfen und Hinterzimmern und Hinterhauskreis-Kuschelecken. Sie verstecken sich nicht. Und genau so hat es der Befehl des Engels auch vorgesehen. In Vers 20 hat gesagt, geht hin und tretet im Tempel auf und redet dort die Worte des Lebens. Nicht nur in irgendeiner privaten Nische, wo es möglichst wenige hören. Sondern tretet im Tempel auf und redet es dort. Bringt die Botschaft Jesu an die Öffentlichkeit. Die Sadduzäer hatten genau das Gegenprogramm formuliert. Die hatten gesagt, haltet die Klappe in der Öffentlichkeit. Vielleicht hätten sie noch hinzugefügt, was ihr privat glaubt, ist eure Sache, aber haltet den Mund. Und der Engel sagt genau das Gegenteil. Gottes Leute sollen ihre Umwelt offen herausfordern. Sie und ich, wir sollen unsere Umwelt offen herausfordern mit dem Evangelium. Indem wir uns offen und öffentlich zu Gottes Wahrheit bekennen. Und das wird von Zeit zu Zeit Widerspruch provozieren. Kann gar nicht anders sein. Ich denke da an das Beispiel aus der kanadischen Provinz Alberta. Also das war nicht in China oder in Nordkorea, sondern in Kanada. Da wurde vor wenigen Monaten ein Jugendpastor verurteilt mit Namen Steven Boisson. Was war sein Vergehen? Er hatte sich aufgrund seines biblischen Standpunktes in einem Leserbrief kritisch zur Homosexualität geäußert. Und er hatte abgelehnt, dass die Homolobbyisten in Schulen den homosexuellen Lebensstil erläutern und nahebringen. Und er hatte sich dagegen ausgesprochen, dass in Kindergärten homosexuelle Literatur verwendet wird. Das war sein Verbrechen. Und daraufhin hatte ein Homoaktivist beim sogenannten Menschenrechtstribunal des zuständigen Bundesstaates geklagt. Bei uns wird es ja demnächst dann auch solche Antidiskriminierungsstellen geben. Das sind vergleichbare Einrichtungen wie diese Menschenrechtstribunale. Und dort hatte man den Pastor zu einer Geldstrafe von 7.000 kanadischen Dollar verurteilt, von denen er 5.000 an seinen unmittelbaren Prozessgegner zu zahlen hatte. Soweit in Kanada. So, wo wir uns für biblische Maßstäbe öffentlich einsetzen, da müssen wir auf Widerspruch gefasst sein. Und das gilt nicht nur für ethische Fragen, sondern das gilt erst recht, wenn wir über die Schicksalsfrage aller Schicksalsfragen reden, nämlich die Frage, wie kann ein Mensch zu Gott kommen? Und das heißt, dass wir über den Absolutheitsanspruch Jesu Christi reden. Das ist damals wie heute die härteste aller Fragen. Und das haben die Apostel zu spüren bekommen. Und sie sind keinen Millimeter zurückgewichen. Und noch in dieser angespannten Situation halten sie eine Kurzansprache. Das sind die Verse 29 bis 32. Sie merken, wir sind gleich durch. Da sagen Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen. als man ihnen sagte, hier wollt ihr das Blut Jesu über uns bringen. Haltet doch den Mund. Da sagten sie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann weiter, der Gott unserer Väter, also der Gott, der auch euer Gott ist, der jüdische Gott, der hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet hat. Habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten, also zum Herrn und Heiland, das heißt Retter, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Also ihr sollt nicht büßen, sondern ihr sollt Buße tun. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Verstehen Sie, diese Kernthesen, die sind uns schon aus den vorhergehenden Predigten des Petrus bekannt. Er sagt ganz klipp und klar, Vers 30, ihr habt Jesus getötet. Vers 31, aber Jahwe, der lebendige Gott, hat Jesus auferweckt und er hat ihn damit endgültig autorisiert als Herrn und Retter, als König. Und durch diesen Jesus will er eure Schuld wegnehmen und euch retten. Und wir stehen als Augenzeugen dafür, dass es sich wirklich so verhält, dass er wirklich auferstanden ist, dass das keine Märchen sind und mit uns bezeugt, dass der Heilige Geist, den Gott jedem Glaubenden schenkt. Das ist die Predigt des Petrus, in aller Kürze. Und was ist die Konsequenz? Biegen die sich vor Lachen? Schmunzeln die ein wenig gönnerhaft? Werden die irgendwie höhnisch? Mitnichten. Vers 33. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und wenn einem eine Sache durchs Herz geht, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass ich mein Herz öffne und verändern lasse. Oder dass ich mit voller Kraft dagegen haue. Und so geschieht es hier. Es ging ihnen durchs Herz. Sie ahnen, das ist die Wahrheit. Und was machen sie? Sie beschließen, die Apostel zu töten. Sie halten es schlichtweg nicht mehr aus. Und möglicherweise hätten sie Petrus schon in dieser Situation ermordet, wenn nicht, und das ist das Letzte, was wir hier in diesem Text sehen, wenn nicht ein alter Gentleman dazwischen getreten wäre, der fast überall einen guten Ruf genoss. Und an diesem Gentleman, da können wir ein letztes Kennzeichen festmachen, das uns in diesem Text begegnet. Der offene Himmel, der offene Hass, die offene Haustür, die offene Herausforderung und jetzt fünftens die offene Haltung. Was heißt das? Offen? Offen, das heißt hier, dieser Mann, der legt sich nicht fest. Seine Haltung bleibt offen nach allen Seiten hin. Das war vielleicht auch ein Grund für seine Beliebtheit. Das ist ja auch heute oft so, dass die farblosesten Politiker die besten Umfragewerte haben. Also je weniger man von einem weiß, was er wirklich denkt, umso so sympathischer wird sein Schwiegersohn lächeln und umso höher sind seine Umfragewerte. In diesem Fall hat es aber den Christen wenigstens genützt, was dieser Gentleman tat. Ab Vers 34. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen, ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt, denn vor einiger Zeit stand Teudas auf und gab vor, er wäre etwas, also er wäre der Messias. Und ihm hing eine Anzahl von Männern, etwa 400, der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Und danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszüge und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen. Und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollten. Da stimmten sie ihm zu. Das ist dieser sogenannte Rat des Gamaliel, den der Mann hier gibt. Und der Rat des Gamaliel bedeutet so viel wie, warte einfach ab. Wenn es sich durchsetzt, ist es von Gott. Wenn das Projekt erfolglos bleibt, dann war es eben nicht von Gott. Ist es von Gott, kannst du sowieso nichts dagegen tun. Ist es erfolglos, dann erledigt sich die Sache von selbst. Das ist der Rat des Gamaliels. Und zu Beleg für seine These erinnert er an zwei Revoluzzer aus der jüngsten Geschichte. An diesen Teudas, der 400 Anhänger gewann und kläglich scheiterte, und dann an einen Galiläer namens Judas, der in Israel einen kleinen Aufstand gegen den römischen Kaiser entfesselt hatte, der einige Anfangserfolge verzeichnen konnte und der am Ende doch gescheitert ist. Und was will Gamaliel sagen? Gamaliel will sagen, Leute, so geht es aus, wenn ein Mensch nach Macht sucht. So geht es aus. Lasst uns also abwarten, was aus dieser Jesusbewegung wird. Das klang sehr besonnen, das klang sehr unaufgeregt, das klang sehr überlegt, wie es sich eben für so einen Elder Statesman gehört. Wahrlich, eine offene Haltung, die uns heute auch so oft begegnet. Gamaliel will sich nicht festlegen. Für Jesus oder gegen ihn? Und bis heute wird ja dieser Rat des Gamaliel auch in Gemeinden immer wieder zitiert, aber bei Licht betrachtet ist das der pure Pragmatismus. Nach dem Motto, was sich durchsetzt, ist auch richtig. Aber so ist es ja nicht. Wie oft schon hat sich Unrecht durchgesetzt? Wie oft schon hat sich Irrtum durchgesetzt? Was hat sich in der deutschen Universitätstheologie der letzten Jahrzehnte weitgehend durchgesetzt? Genau das Falsche hat sich durchgesetzt. Oder was hat sich in vielen kirchlichen und freikirchlichen Institutionen durchgesetzt? Genau das, was nicht auf der Basis einer irrtumslosen Bibel steht. Das hat sich durchgesetzt. Nein, Gamaliel hätte es besser wissen können. Er hätte sich festlegen müssen. Es gab genügend Zeugen für die Auferstehung Jesu. Es gab genügend Beweise, dass er wirklich der Sohn Gottes war. Gamaliel hätte ganz auf die Seite Jesu treten müssen, wie sein früherer Kollege Nikodemus. Das hätte er machen müssen. Und das ist die Frage, bist du dazu bereit, nicht bei einer offenen Haltung stehen zu bleiben, sondern ganz auf die Seite Jesu zu treten? Gamaliel hätte in dieser Schicksalsstunde die übrigen Mitglieder des Hohen Rates beschwören müssen. Er hätte sagen müssen, Leute, wenn wir unser Altes Testament ernst nehmen, dann muss Jesus der Messias sein. Weil er in dieser ausführlichen, unvorstellbar präzisen Weise die ganzen Verheißungen erfüllt. Lasst uns überlaufen zu ihm. Lasst uns ihn als unseren Messias anrufen. Das wäre ein Wort gewesen von Gamaliel. Aber dieser Mensch war ein typischer Liberaler. Er war übrigens interessant ein Enkel des berühmten Rabbi Hillel. Und dieser Rabbi Hillel, der hatte auch schon eine recht liberale Auslegung der fünf Bücher Mose durchgesetzt. Und so gehörte eben dieser Gamaliel zum liberalen Flügel der Pharisäer. Übrigens gehörte Paulus zu den Schülern des Gamaliel. Und das war mal wieder so eine Situation, wo der Schüler wesentlich strenger und fundamentalistischer ist als sein Doktorvater. Also ich bin sicher, dass Paulus mit dem Gamaliel häufig diskutiert hat. Und dass Gamaliel manchmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt, dieser Paulus, dieser Fanatiker, der bringt sich und andere noch ins Unglück mit seinem schroffen Festhalten an dem, was er für wahr erkannt hat. Und glücklicherweise ist Paulus dem Gamaliel nicht gefolgt, obwohl es sein Lehrer war. Wahrscheinlich hatte sich Gamaliel an diese liberale Besonnenheit so gewöhnt, dass er es gar nicht mehr merkte. Aber liebe Leute, es gibt Situationen, da hilft mir diese offene Haltung nicht mehr weiter. Da muss ich mich entscheiden. Da muss ich es riskieren, Position zu beziehen. Da geht es um alles oder nichts. Da geht es um Leben oder Tod. Und diese Situation hat Gamaliel nicht erkannt. Ich fasse zusammen. Was waren das für aufregende und folgenschwere Tage damals für die junge christliche Gemeinde? Eine echte Umbruchzeit, in der alles neu sortiert werden musste. Fünf Phänomene konnten wir in diesen Versen entdecken. Der offene Himmel. Gott greift ein wie niemals zuvor, direktest in dieser Zeit. Aber dann dagegen der offene Hass. Die Sadduzäer schmeißen die Apostel ins Gefängnis. Aber Gott sorgt drittens für die offene Haustür. Und die Apostel kommen raus und bekommen den neuen Auftrag, sich jetzt nicht wegzuducken, sondern öffentlich zu verkündigen. Und sie wagen viertens die offene Herausforderung. Sie fordern die Welt heraus mit der Wahrheit des lebendigen Gottes. Und in den Turbulenzen, da tut sich dann dieser Gamaliel besonders hervor mit seiner offenen Haltung. Für ihn selbst wird diese offene Haltung zum Verhängnis. Aber für die junge Gemeinde bedeutet es in dieser Situation immerhin einen Schutz, dass dieser prominente Theologe den Behörden zur Geduld rät. Allerdings, auch das ist interessant, hat er offensichtlich nichts dagegen getan, dass die Apostel immer noch ausgepeitscht wurden, bevor man sie gehen ließ, Vers 40. Und sie riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln, das heißt auspeitschen, und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Und dann kommt der Schluss. Und sehen Sie noch einmal genau hin, wie heißt es da zum Schluss? Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Das sind zwei wundervolle Sätze. Sie gingen fröhlich davon und sie hörten nicht auf. Sie zogen sich nicht aus der Öffentlichkeit zurück, sondern sie setzten ihre evangelistischen Bemühungen um den Tempel herum fort. Lasst uns doch den Herrn bitten, dass er uns, jedem von uns, genau die gleiche Haltung schenkt, dass wir fröhlich weggehen hier, dass wir fröhlich immer wieder in den Kampf für das Evangelium hineinziehen und dass wir nicht aufhören, niemals, niemals aufhören, solange der Herr es zulässt, dass wir den Mund öffnen können. Bestimmt haben die Apostel in diesen bedrängten Tagen öfter an das Wort ihres Herrn aus Matthäus 5 gedacht, was Bruder Nordzig vorhin vorgelesen hat. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen verschmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reich belohnt werden, denn so haben sie auch die Propheten verfolgt. Ihr seid in bester Gesellschaft, hat Jesus gesagt. Und als es dann darauf ankam, da hat der Herr ihnen auch die Kraft zum Durchhalten gegeben. Und das blieb nicht beschränkt auf die erste Generation, sondern das ist allen versprochen, die zu Jesus gehören. Es kommt nicht auf unsere Stärke an beim Durchhalten, sondern auf seine Stärke. Und wenn du bereit bist, für den Herrn wirklich einzutreten, wenn du bereit bist, für ihn den Mund aufzumachen, dann sorgt er auch dafür, dass am Ende für dich alles gut wird. Und darum lasst uns fröhlich aufbrechen und lasst uns niemals aufhören, unseren Mund für Jesus zu öffnen. Johannes Chrysostomus, mit ihm schließe ich, der hat kompromisslos gepredigt im 4. Jahrhundert. Und das hat seinem Herrscher Arkadius überhaupt nicht gefallen. Der hat sich das eine Zeit lang angeguckt und dann hat der Chrysostomus verbannt und hat ihn nochmal zu sich zitiert. Und er hat ihm gedroht und er hat gesagt, wir werden dich verbannen, Chrysostomus. Und er hat geantwortet, Sir, Sie können mich gar nicht verbannen, denn die ganze Welt gehört meinem Vater im Himmel. Und er hat einen draufgesetzt und gesagt, aber wir werden deinen Besitz wegnehmen. Da hat Chrysostomus geantwortet, Sir, das können Sie auch nicht, denn mein Reichtum ist im Himmel und da kommen Sie sowieso nicht ran. Und dann hat er nochmal nachgelegt, der Arkadius, und hat gesagt, gut, dann werden wir dich trennen von allen deinen Freunden. Du wirst ganz allein sein. Und da hat Chrysostomus geantwortet, Sir, das geht genauso wenig. Denn ich habe einen Freund im Himmel und der hat mir versprochen, ich werde dich nie, niemals verlassen. Und dann wurde Chrysostomus verbannt und auf der Reise in die Verbannung hat sein Herr ihn dann nach Hause geholt. Und dann durfte Chrysostomus all das sehen und genießen und erfahren, was er hier von Herzen geglaubt hat. Wir haben einen starken, einen treuen Herrn. Und darum ziehen wir fröhlich los. Und darum hören wir niemals auf, solange wir atmen können. Amen.